people. This is for the 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 people. And this is for the people who were never heard. It's a voice for the voiceless.
Corona, Krise, Klassenkampf. Die Covid-Krise hat massive gesellschaftliche Veränderungen hervorgebracht. Deutlich wurde das vor allem in der Arbeitswelt. Prekäre Berufe wurden auf einmal als systemrelevant sichtbar. Die Einführung von Homeoffice verändert Branchen. Und mit Streiks machen in vielen Sektoren die ArbeiterInnen klar, dass sie nicht bereit sind, die Folgen der Krise zu bezahlen. This is for those who go nonstop, nurturing the children harassed by the cop. It's like fuck the man, he ain't served the few in this world of vertical madness.
In dem Magazin Corona, Krise, Klassenkampf gehen wir der Frage nach, wie sich die Arbeitswelt durch die Corona-Krise verändert hat. Jeden dritten Freitag im Monat zwischen 17 und 18 Uhr auf der 95,8 MHz bei Radio Z. Gefördert und unterstützt durch die Stiftung Menschenwürde und Arbeitswelt sowie die Hans-Böckler-Stiftung. Hallo hier in der zweiten Stunde des Stoffwechsels. Mein Name ist Sebastian Kurz und ich moderiere heute für euch das Magazin Corona-Krise-Klassenkampf, was sich, wie der Name ja schon verrät, mit den Themen Arbeitskampf während der Pandemie und kapitalistischer Krise auseinandersetzt. In der Ausgabe in diesem Monat haben wir Folgendes für euch. Zu Beginn hört ihr ein Interview von Philipp mit Martina Borgendahle, der Vorsitzenden der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Bayern, kurz GEW. Inhaltlich wird es hier um den derzeitigen Lehrerinnenmangel an bayerischen Schulen, die zusätzlich durch die Corona-Pandemie verschärfte Situation sowie die Auswirkungen auf die Schülerinnen und Schüler gehen. Im Anschluss haben wir bei einer Aktion der GEW zu diesem Thema eine Rede dokumentiert, die auf weitere Hintergründe eingehen wird. Als dritten Beitrag hört ihr ein Interview mit dem Vorsitzenden der Verdi Erlangen, Roland Hornauer. Wir haben mit ihm über die aktuellen Auseinandersetzungen um die Tarifbeschäftigten der Länder gesprochen. Davon betroffen sind auch die Beschäftigten des Uniklinikums in Erlangen. Seit Jahren fehlen Lehrkräfte an den Schulen Bayerns. Das kritisiert die GEW Bayern. Wie in vielen Arbeitsbereichen trifft eine schwierige Lage auch in den Schulen auf eine Pandemie, die die Arbeitenden vor viele Probleme stellt. Doch mit dieser Situation will sich die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft nicht zufrieden geben. Denn es geht nicht nur um die Arbeitsbedingungen des Lehrpersonals, sondern auch um die Bildung der Schüler und Schülerinnen. Deshalb rief die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft am vergangenen Mittwoch zu einem Trauermarsch für die Bildung auf. Am Rande der Aktion sprachen wir mit Martina Borgendahle, der Vorsitzenden der GEW Bayern.
Heute wird um die Bildung getrauert, hier am Kornmarkt bei einer Aktion von der GEW. Was ist der Anlass für die Aktion?
Der Anlass ist, dass aufgrund des sich immer weiter verschärfenden LehrerInnenmangels an den Grund-, Mittel- und Förderschulen das Kultusministerium jetzt beschlossen hat, dass es doch eine weitere Maßnahme wäre, gewisse Dinge, die als nicht essentiell betrachtet werden, also ich sage mal außerhalb des Kernunterrichts, Mathe, Deutsch, Englisch, doch zusammenzustreichen, um damit den LehrerInnenmangel, wie wir meinen, zu kaschieren. Was gerade hinten runterfällt, sind zum Beispiel klassische AGs, also Theater, Schülerzeitung, Schulband, aber auch zum Beispiel Förderstunden, die eben gerade an den Mittel- und Förderschulen besonders gebraucht werden würden, und auch die Stunden im gebundenen Ganztag, die pro Klasse zur Verfügung stehen, sind eben zusammengestrichen worden von 12 auf 9. Diese 3 fehlenden Stunden, die gibt es jetzt eben nicht mehr im LehrerInnenstundenbudget, sondern die müssen jetzt durch externes Personal, dass die Schulleitungen suchen müssen, gestopft werden.
Ja, Corona war ein großes Thema auch das letzte Jahr, wenn es um Bildung ging. Was für einen Einfluss hatte die Pandemie auf die Arbeitsbedingungen für die Lehrer und auf die Schule?
Das für die Lehrkräfte ist relativ einfach zu beantworten. Das war einfach ein extremer Mehraufwand, was natürlich nicht einfacher wurde für die Lehrkräfte, dadurch, dass ja gerade so in der ersten Welle ein bisschen die Außenwirkung anscheinend war. Die haben es jetzt gut und dürfen zu Hause bleiben, wenn die Realität eigentlich war, dass man sich privat computermäßig erstmal aufgerüstet hat, sich fortgebildet hat. Später gab es dann noch Angebote für die Schulen, am Anfang weniger, sich also selber angeeignet hat, wie unterrichtet ich den digital. Man musste auch seine Unterrichtsmaterialien wirklich umarbeiten. Das war nicht alles eins zu eins einsetzbar. Gerade die KlassenlehrerInnen mussten sehr viel Zeit drauf verwenden, den Kontakt zu einzelnen SchülerInnen herzustellen, die, ich sag mal, untergetaucht waren. Und das hat sehr, sehr viel Stress, aber auch Frust erzeugt bei den Lehrkräften, die eigentlich immer alles tun wollten, um das Beste für ihre Schülerinnen und Schüler zu erreichen.
Jetzt ist seit Anfang September wieder Präsenzunterricht und in Anführungszeichen wieder normaler Schulbetrieb. Ist jetzt alles gut an den Schulen in Bayern?
Naja, aus meiner Sicht es ist ein zweischneidiges Schwert. Wir sind schon der Meinung, dass es grundsätzlich gut ist, wenn so viel Präsenzunterricht wie möglich stattfindet. Ich kriege jetzt aber auch gerade in Nürnberg mit, die letzten Tage, dass es halt vermehrt positive Schnelltests in den Schulen gibt, dass immer mehr Klassen wieder in Quarantäne gehen. Der BR hat ja berichtet, dass die Inzidenzen unter den älteren Schülerinnen und Schülern so um die 1000 sind. Also ich befürchte leider, dass es eine Frage der Zeit ist, bis es wieder so weit kommt, faktisch, dass halt immer mehr Klassen in Quarantäne gehen, auch wenn es vielleicht offiziell keine Schulschließungen gibt. Und ich finde es sehr, sehr traurig. Wir hatten immer wieder geworben, auch zum Beispiel für Luftreinigungsgeräte, dass das nur so spärlich umgesetzt wurde. Ich hätte mir schon erhofft, dass dadurch mehr Maßnahmen, präventive Maßnahmen, jetzt vielleicht in den Schulen ein bisschen mehr Entspannung herrschen würde.
Ja, jetzt trifft eben genau diese Lage von Corona auf Probleme, die ja auch schon vor Corona da waren, den Lehrermangel, worum es auch heute bei der Aktion gibt. Was wären denn jetzt genau Forderungen, um aus dieser Situation rauszukommen von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft?
Also vielleicht nochmal kurz die Verknüpfung Corona und Lehrerinnenmangel. Es ist immer noch so, dass die schwangeren Kolleginnen ein Beschäftigungsverbot haben. Das heißt, die dürfen maximal von zu Hause aus arbeiten, die dürfen die Schulgebäude nicht vertreten. Auch das ist natürlich ein Fakt, der momentan weiter verschärft, wobei man sagen muss, der Lehrerinnenmangel an den Grundmittel- und Förderschulen, der hat sich jetzt über viele Jahre immer wieder verstärkt und ist hausgemacht. Was wir auf jeden Fall wollen, ist, dass die Staatsregierung endlich zugibt, dass wir einen Lehrerinnenmangel haben. Das tun sie nämlich bis heute nicht wirklich. Man hat erst durch die Aufstockung der LehrerInnenwochenstunden an den Grundschulen, die mussten eine Stunde mehr arbeiten, versucht zu kaschieren. Jetzt eben durch diese Streichungsmaßnahme von allem, was jetzt vielleicht aus der Sicht des Kultusministeriums nicht essentiell notwendig ist. Und jetzt frage ich mich, was da halt noch kommen soll. Ich glaube, man müsste endlich die Grund- und MittelschullehrerInnen auch in A13 bezahlen, um dieses Lehramt attraktiver zu machen. Das Unterrichten an den Grund- und Mittelschulen ist sehr, sehr herausfordernd. Da sind sehr viele pädagogische Aspekte noch mit drin. Man hat auch mit einer großen Breite an Schülerinnen und Schülern mit verschiedenen Anforderungen und Problemen zu tun. Und das muss auch dementsprechend bezahlt werden. Es gibt aus meiner Sicht keinen Grund, warum eine Mittelschullehrkraft weniger verdienen soll als eine Realschullehrkraft. Ich denke, wenn der Landtag mal endlich zu der Überzeugung käme, jetzt in Person die Abgeordneten der CSU und der Freien Wähler und das auch umsetzen würden in Bayern, wie es mittlerweile schon die Hälfte der Bundesländer getan haben, wäre der Zulauf auch größer in diese Lehrämter.
Ja, Stichwort Tarifverhandlungen und höherer Lohn. Jetzt sind ja gerade die Tarifauseinandersetzungen auch beim TVL, also auch für die Lehrkräfte. Was sind da Forderungen von der GEW?
Also wir wollen auf jeden Fall eine Entgelterhöhung um 5% erreichen. Wir meinen, das ist das Mindeste. Wir haben momentan eine Inflationsrate von ungefähr 4,5%. Da bräuchte man also schon 5, damit man eine leichte Steigerung überhaupt drin hat. Wir wollen die stufengleiche Höhergruppierung. Das heißt also, wenn jemand eine verantwortungsvollere Aufgabe in der Schule übernimmt, darf das nicht sein, dass man dann zwar hochgestuft wird, aber in der Entgeltgruppe wieder nach vorne rutscht und dadurch quasi, obwohl man eigentlich höher eingruppiert ist, trotzdem weniger verdient als vorher. Das darf nicht passieren. Wir wünschen uns auf jeden Fall die Paralleltabelle. Das heißt, dass sich die Schere zwischen den Verbeamteten und den angestellten Lehrkräften, dass die sich weiter schließt. Dazu bräuchten wir dringend diese Paralleltabelle. Und wo die GEW jetzt auch gerade dran ist im Rahmen der Tarifverhandlungen, was jetzt nicht ganz schulbezogen ist, was ich aber trotzdem sehr wichtig finde, auch endlich einen Tarifvertrag für die studentischen Beschäftigten an den Hochschulen zu verhandeln. Ein Thema, das mir auch sehr am Herzen liegt.
Das war ein Interview mit Martina Borgendahle. Sie ist Vorsitzende der GEW Bayern. Wir sprachen mit ihr über Lehrermangel in Bayern und die durch Corona veränderten Arbeitsbedingungen an Bayerns Schulen. Jetzt geht es. Radio Z war vergangenen Mittwoch vor Ort bei einer Aktion der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Bayern. Unter dem Motto Wir trauern um die Bildung, gingen Lehrerinnen und Lehrer auf die Straße, um für bessere Bildung für ihre Schüler zu demonstrieren und gegen den Lehrermangel in Bayern. Mehr Hintergründe zur Situation hört ihr nun in einem O-Ton von der Kundgebung.
Wir sind heute hier zusammengekommen, um wesentliche Bestandteile der Bildung zu trauern. Bestandteile, die den sich immer mehr verschärfenden LehrerInnenmangel an den Grund- und Förderschulen und auch an den Mittelschulen leider nicht überlebt haben. Um den LehrerInnenmangel zu bekämpfen, hat sich das Kultusministerium erst das Piozzolo-Paket ausgedacht. Lehrkräfte an den Grund- und Mittelschulen mussten eine LehrerInnen-Wochenstunde mehr arbeiten, die dann irgendwann über ein Arbeitszeitkonto ausgeglichen werden soll. Zudem wurden auch an den Förderschulen die Möglichkeiten zur Teilzeit, zu Sabbaticals und der Antragsruhestand stark eingeschränkt. Außerdem wurden Gymnasial- und Realschullehrerinnen, die im Überfluss vorhanden sind, umgeschult zu Mittel- und Förderschullehrerinnen. Zudem hat man Quereinsteigerinnen aus anderen Studiengängen für das Referendariat zugelassen. Als auch dies alles nicht mehr den gewünschten Erfolg brachte, besann sich das Ministerium darauf, nur noch den Kernbereich der Unterrichtsversorgung zu sichern und durch Einsparung von Dingen, die Bildung besser, Schule erfolgreicher und lebenswerter machen, etwa 500 Vollzeitkapazitäten an Lehrkräften zu gewinnen. Besonders schmerzt uns die Reduzierung von 12 auf 9 LehrerInnenwochenstunden im gebundenen Ganztag an den Mittel- und Förderschulen. Diese sollen jetzt von den Schulleitungen mit externen Kräften aufgefüllt werden. Das ist ein Streichkonzert, das auf dem Rücken der schwächsten Schülerinnen und Schüler ausgetragen wird. Dass das Ministerium hier von multiprofessionellen Teams spricht, überzeugt mich umso mehr, dass der Fortbildungsbedarf bei den Damen und Herren im Ministerium sehr hoch wird. Fördermaßnahmen an den Mittelschulen, wie zum Beispiel die Vorbereitungsklasse, die die SchülerInnen dort so dringend benötigen würden, fallen wegen Personalmangels weg. FörderlehrerInnen fördern nicht mehr, sondern unterrichten fachfremd. Klassen werden zusammengelegt. Wenn es an einer Schule brennt, sollen außerdem Schul-AGs, wie zum Beispiel die Schulband, die Theatergruppe oder die Schülerzeitung, gestrichen werden. Viele meiner SchülerInnen würden jetzt sagen, eigentlich alles, was Spaß macht, fällt weg. Fächer wie Kunst, Musik oder Sport können von externem Personal unterrichtet werden, das nicht zwingend eine pädagogische Qualifikation mitbringen muss. Das ist ein massiver Qualitätsverlust im bayerischen Bildungssystem. Es stimmt uns auch sehr traurig, dass manche Grundschulklassen keine feste Klassenleitung mehr und manche Schulen keine Schulleitung mehr haben. Erfahrene SchulleiterInnen geben ihre Leitungsposition zurück, weil sie die viele Arbeit nicht mehr leisten können. Das ist ein deutliches Zeichen an das Kultusministerium, dass es dringend handeln muss. Die aktuelle Lage macht uns große Sorgen, weil wir uns bei den massiven Streichungen im Bildungsbereich immer mehr vom gesellschaftlichen Ziel der Bildungsgerechtigkeit entfernen. Corona hat schon dazu beigetragen, dass sich die Chancen benachteiligter Kinder und Jugendlicher noch weiter verschlechtern. Und nun setzt das Kultusministerium hier noch einen oben drauf. Das geht gar nicht. Das Kultusministerium muss endlich aufhören, den LehrerInnenmangel zu verschleiern und die Probleme klar benennen. Dann müssen schnellstmöglich Maßnahmen ergriffen werden, um das Lehramt attraktiver und LehrerInnen universeller einsetzbar zu machen. Wir haben schon sehr lange die Lösung dazu. Nämlich unser immer wieder gefordertes A13 bzw. E13 als Eingangsbesoldung in allen Lehrämtern und eine flexiblere LehrerInnenbildung, die den Einsatz an verschiedenen Schularten ermöglicht. Die Hälfte der Bundesländer hat A13 für Grund- und Mittelschullehrerinnen bereits umgesetzt. Es ist nun höchste Zeit, dass Bayern endlich nachzieht. Leider haben die CSU und die Freien Wähler erst kürzlich im Landtag wieder gegen Anträge der Grünen, der SPD und der FDP gestimmt, die A13 für alle Lehrämter fordern. Da frage ich mich schon, wie schlimm der LehrerInnenmangel noch werden muss, damit der Groschen bei den Abgeordneten der CSU und der Freien Wähler auch endlich fällt. Ja. Auch in der aktuellen Tarifrunde der Länder geht es um bessere Bezahlung für Lehrkräfte. Wir fordern hier zusammen mit den anderen öffentlichen Dienstgewerkschaften unter anderem 5% mehr Gehalt, die stufengleiche Höhergruppierung, damit sich die Übernahme einer verantwortungsvollen Aufgabe immer lohnt, und Entfristungen und Maßnahmen gegen prekäre Beschäftigungsverhältnisse. Die zweite Verhandlungsrunde ist ohne Ergebnis zu Ende gegangen und die Fronten sind mehr als verhärtet. Um den Druck während der dritten Verhandlungsrunde, die am 27.11. in Potsdam startet, zu erhöhen, ruft die GEW die angestellten Lehrkräfte deshalb am 25. und 26.11. zum Streik auf. Da das Tarifergebnis erfahrungsgemäß auf die Besoldung der verbeamteten Kolleginnen übertragen wird, bitten wir auch diese, solidarisch an der Seite der Angestellten zu stehen, solange die Kundgebung außerhalb ihrer Unterrichtszeit stattfindet. Wir brauchen ein attraktives Lehramt und damit wieder mehr junge Menschen, die sich für diesen schönen Beruf entscheiden und wir an den Schulen nicht nur ein Notprogramm in den Kernfächern fahren können, sondern all das anbieten, was Schule zu einem Lebensraum macht und uns dem wichtigen Ziel der Bildungsgerechtigkeit näher bringt. Deshalb lasst uns heute gemeinsam ein Zeichen setzen, indem wir öffentlich trauern um alles, was in den Schulen gerade zu kurz kommt. Damit die Staatsregierung endlich auf uns und die LehrerInnenverbände hört, ihre Fehler eingesteht und wirksame Maßnahmen einleitet, die nicht nur reine Kosmetik sind.
Das war ein O-Ton von einer Kundgebung der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft vom vergangenen Mittwoch am Nürnberger Kornmarkt. Momentan finden Auseinandersetzungen um eine Lohnerhöhung für die über 1 Million Tarifbeschäftigten der Länder statt. Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft, kurz Verdi, vertritt die Beschäftigten. Die ersten 2 Verhandlungsrunden gingen bisher ergebnislos zu Ende. Es kam bereits zu kürzeren Streikaktionen. Auch am Erlanger Uniklinikum ist das Personal von den Tarifverhandlungen betroffen. Wir haben mit Roland Hornauer, dem Vorsitzenden der Verdi Erlangen, über den Arbeitskampf gesprochen.
Ich spreche heute mit Roland Hornauer, dem Vorsitzenden von Verdi in Erlangen. Herr Hornauer, momentan laufen ja Tarifverhandlungen um die Tarifbeschäftigten der Länder. Können Sie uns einen Überblick geben, wie das bisher, also bis heute, so ablief?
Ja, zum einen gibt es bislang 2 Verhandlungsrunden mit den Arbeitgebervertretern und beide Verhandlungsrunden waren geprägt durch absolute Ignoranz. Alle Forderungen der Gewerkschaften wurden kategorisch abgelehnt. Man hat sogar bestritten, dass momentan die Inflation relativ hoch ist. Von daher ist die Stimmung in den betroffenen Dienststellen natürlich ziemlich geladen. Und in Erlangen haben bislang 2 ganztägige Warnstreiks stattgefunden, wo sich Beschäftigte vom Studentenwerk der Friedrich-Alexander-Universität und vom Universitätsklinikum beteiligt haben. Und bei der zweiten Streikrunde, die war diese Woche am Mittwoch, haben sich über 100 Beschäftigte mehr beteiligt als bei der ersten Streikrunde, da waren es 300. Also von daher ist die Stimmung ziemlich geladen und die Streiks werden am 25. und 26. November, also nächste Woche, fortgesetzt.
Wie viele Menschen vertritt denn Verdi eigentlich in den Verhandlungen und welche Arbeitsbereiche umfassen denn die Tarifverhandlungen überhaupt?
Also betroffen sind bundesweit über 1 Million Beschäftigte. Das Problem im Länderbereich ist, dass sehr viele Beschäftigte Beamte sind und von daher sich nicht aktiv an den Tarifverhandlungen und an den Tarifauseinandersetzungen beteiligen. Beispielsweise die Beschäftigten an den Schulen, beispielsweise die Beschäftigten bei der Polizei, viele an den Hochschulen. Das sind ja große Beamtenbereiche und von daher ist es im Länderbereich nicht so wie im kommunalen Bereich, wo relativ große Dienststellen dann auch streiken, wie beispielsweise Müllabfuhr, Straßenreinigung oder die Beschäftigten in Kitas.
Können Sie uns einen Überblick über die Forderungen der Beschäftigten bzw. von Verdi gegenüber der Arbeitgeberseite geben? Also was wird denn eigentlich so gefordert?
Ja, die Forderung ist 5% mindestens, aber 150 Euro monatlich, um insbesondere die unteren und mittleren Einkommensgruppen deutlich zu stärken. Für die Beschäftigten im Gesundheitswesen beträgt die Forderung mindestens 300 Euro monatlich, für die Auszubildenden, Studierenden, Praktikantinnen 100 Euro monatlich und 12 Monate Laufzeit des Tarifvertrages.
Ja, insbesondere die Beschäftigten im Gesundheitsbereich sind ja in Zeiten der Corona-Pandemie einer besonders hohen Belastung bzw. auch einem besonders hohen Risiko ausgesetzt. Laut Medienberichten kommt es zu einer immer höheren Belegung von Intensivbetten und Ähnlichem. Ist diese Entwicklung auch an der Uniklinik Erlangen zu spüren?
Ja, klar. Die Kolleginnen und Kollegen sind eigentlich über der Belastungsgrenze hinaus und nicht umsonst verlassen ja relativ viele Beschäftigte den Beruf. Deswegen ist die finanzielle Aufwertung nur ein kleiner Teil, aber ich denke, der Beruf muss insgesamt attraktiver gemacht werden und damit wird man auch leichter in die Lage versetzt, alle Stellen zu besetzen.
Gleich geht es weiter mit dem Interview zu den Tarifauseinandersetzungen der Verdi am Erlanger Uniklinikum. Wir haben mit Roland Hornauer, dem Vorsitzenden von Verdi Erlangen, über die aktuell laufenden Lohnauseinandersetzungen unter anderem beim Uniklinikum gesprochen. Jetzt hört ihr mehr über die Forderungen der Beschäftigten und was allgemein getan werden müsste, um das Arbeiten im Gesundheitssektor wieder attraktiver zu machen.
Was wäre denn abseits von einer Lohnerhöhung nötig, um eben diesen Beruf auch attraktiver zu machen?
Naja, man müsste generell an die Arbeitsbedingungen ran. Ich denke, man müsste deutlich mehr Beschäftigte einstellen und man müsste sich überlegen, wie man diesen 24-Stunden-Dienst, weil das ist ja im Gesundheitswesen leider der Fall, wie man das sozusagen besser machen kann. Und von daher denke ich, kann man mit mehr Personal auch attraktivere Arbeitszeitmodelle schaffen und kreieren.
Ein kleiner Exkurs. Momentan nimmt ja die Diskussion über eine Impfpflicht für Pflegepersonal an Fahrt auf. Hat Verdi dazu eine Position oder wie sehen Sie das auch?
Also man kann davon ausgehen, dass die Masse der Kolleginnen und Kollegen geimpft ist. Die Position von Verdi war bislang, die Impfpflicht für einzelne Berufsgruppen abzulehnen, weil das ja dann unter Umständen dazu führt, dass Menschen erst recht den Beruf verlassen.
Für Donnerstag, den 25.11. und Freitag, den 26.11. haben Sie ja schon gesagt, dass Sie erneut zu einem Warnstreik an der Uniklinik Erlangen aufrufen. Wie schätzen Sie denn die Streikbereitschaft der dortigen Beschäftigten ein?
Also die Streikbereitschaft ist recht hoch. Das kann man ja auch daran erkennen, es müssen ja Kolleginnen und Kollegen in der Klinik verbleiben, weil wir eine Notdienstvereinbarung mit dem Klinikum geschlossen haben. Das heißt, damit wird sichergestellt, dass kein Patient zum Schaden kommt durch den Arbeitskampf. Und das, also die Streikbereitschaft kann man dadurch erkennen, dass viele, die arbeiten müssen, aus den Fenstern den Streikenden zugewunken haben beim Demonstrationszug beziehungsweise bedauert haben, dass sie nicht mitstreiken können. Und das Verhalten der Arbeitgeber sorgt eigentlich dazu, dass man sehr empört ist, dass man sich nicht wertgeschätzt fühlt, weil die ganze Zeit wird immer gesagt, wie wichtig das Gesundheitswesen ist, es wird geklatscht und wenn man mal was tatsächlich für die Menschen machen kann, dann wird es kategorisch abgelehnt.
Sie haben es ja gerade schon angesprochen, die Versorgung von Notfallpatienten und Ähnlichem muss natürlich trotz Streik gewährleistet werden. Wie sieht denn da das Konzept konkret aus von Ihnen und wie verhält sich die Klinikleitung in dieser Frage?
Also die Klinikleitung hat in der Vergangenheit sich ziemlich konstruktiv verhalten. Die Notdienstvereinbarung wurde ja einvernehmlich geschlossen und die Notdienstvereinbarung regelt, die Mindestbesetzung auf den einzelnen Stationen. Und es ist ja so, dass im Laufe einer Woche eine Klinik nie mit Vollbesetzung fährt. Am Wochenende ist es ausgedünnt. Von daher ist es durchaus möglich, dass man auch im Krankenhäuser streiken kann, ohne dass irgendein Mensch zu Schaden kommt. Was nicht dann der Fall ist, wenn gestreikt wird, es kann nicht das volle Programm gefahren werden, wie sonst, wenn die Besetzung zu 100% da wäre.
Wie geht's jetzt nun eigentlich weiter? Also sind bereits neue Verhandlungen angesetzt und denken Sie, dass es möglicherweise bald zu einer Einigung sowohl von Arbeitnehmer- als auch von Arbeitgeberseite kommen könnte?
Also nach den zweitägigen Streiks am Wochenende, das heißt 27., 28. November, wird verhandelt. Wenn die Arbeitgeber sich bewegen, dann wäre es denkbar, dass es zu einem Ergebnis kommt, zu einem Abschluss kommt. Wenn sie sich nicht bewegen, wird man zum Erzwingungsstreik greifen müssen. Das heißt, unbefristete Streiks. Aber ob es zu einer Einigung kommt oder nicht, da kann man nur spekulieren. In der Vergangenheit war es dann häufiger der Fall, dass man quasi in letzter Minute den Arbeitskampf abgewendet hat und sich auf einen Kompromiss verständigt hat.
Das war das Gespräch mit Roland Hornauer von der Verdi um das Thema Tarifbeschäftigte der Länder sowie über den konkreten Arbeitskampf am Erlanger Uniklinikum. Jetzt hört ihr Pais Nublado von Elado Negro.
Obsesionado con mi boca, habla sin respirar. Despacio te digo, porque nos falta un tiempo más para pasear este país nublado, este país nublado. Para pasear este país nublado, este país nublado. And I, having lost my mind, thinking about you. And I, having lost my breath, shouting all the things we're about to do. And we'll take our turn, and we'll take our time, knowing that we'll be here long after you. Para pasear este país nublado, este país nublado. Para pasear este país nublado, este país nublado.
Pascal, este país nublado, este país nublado. Para pasear este país nublado,
Abschluss von der Ausgabe von Corona-Krise-Klassenkampf haben wir uns noch ein paar Entwicklungen der letzten Woche in Bezug auf Pandemie und Arbeitskämpfe angeschaut und für euch kurz zusammengefasst. Bund und Länder haben in dieser Woche neue Pandemieregelungen beschlossen. Inhaltlich trifft es vor allem die nach wie vor Ungeimpften. Es ist die Rede von einem Lockdown für eben diese. Aber auch in anderen Bereichen gibt es Verschärfungen. So soll zum Beispiel am Arbeitsplatz zukünftig eine 3G-Regelung herrschen. Darüber hinaus soll nun die Hospitalisierungsrate ausschlaggebend für Einschränkungen des öffentlichen Lebens sein. Also wie viele Menschen in einer Woche auf 100.000 Personen gesehen wegen Corona ins Krankenhaus müssen. Ab einem Wert von über 3 soll für nahezu alle Bereiche des öffentlichen Lebens 2G gelten. Ab einem Wert von über 6 2G+, in manchen Einrichtungen wie Diskos, Clubs und Bars. Geimpfte und Genesene müssen also noch einen Test vor dem Besuch machen. Laut der Freitag haben die Gorilla Riders vor dem Arbeitsgericht einen Sieg gegen ihren Arbeitgeber errungen. Dieser war gegen das Vorhaben, Betriebsratswahlen abzuhalten, rechtlich vorgegangen und verlor. Durch eine Umwandlung des Unternehmens in ein Franchise-Unternehmen hätte man in jedem dieser Franchises einen eigenen Betriebsrat gebraucht. Doch es sei laut Gericht nicht nachvollziehbar, dass das alte Unternehmen so nicht mehr existiere. Die Betriebsratswahlen können abgehalten werden. Auch andere Vorwürfe gegen den Wahlvorstand wurden abgewiesen. Ein wichtiger Schritt, denn erst im Oktober wurden etliche Beschäftigte nach einer Arbeitsniederlegung entlassen. Begründet wurden die Entlassungen unter anderem damit, dass eine nicht tariffähige Gewerkschaft dazu aufgerufen hätte. Die Kolleginnen, die dagegen vor Gericht ziehen und demonstrieren, wollen diese Begründung nicht gelten lassen. Niemals wieder. Sie und ihre Anwälte haben vor, die arbeitnehmerfeindliche Anwendung des Streikrechts in der Bundesrepublik zu kippen, so die Wochenzeitung Der Freitag. Bei der letzten Kurzmeldung bleiben wir bei Auseinandersetzungen am Arbeitsplatz. In Leipzig spitzt sich etwa ein Konflikt bei der Franchise-Kette Domino's Pizza weiter zu. Die Basisgewerkschaft Freie Arbeiterinnenunion spricht davon, dass ausstehende Löhne von seitens des Unternehmens nicht beglichen worden wären und gewerkschaftlich Aktive durch die Unternehmensleitung gegängelt worden wären. Die Vorwürfe reichen dabei von willkürlichen Versetzungen zu anderen Zweigstellen, Stundenkürzungen, Verleumdungen vor Arbeitskolleginnen sowie Abmahnungen aus nicht nachvollziehbaren Gründen. Das wollen sich die Gewerkschafterinnen nicht gefallen lassen und kündigen an, sollte Domino's Pizza Leipzig nicht auf ihre Forderung eingehen, ihr Recht notfalls auch vor Gericht einzuklagen. Damit kommen wir zum Ende vom Magazin Corona-Krise-Klassenkampf in diesem Monat. Im Anschluss läuft Zellophan.